2. Timotheus 4. Der Timotheusbrief ist ja, der erste und der zweite, beiden Briefe sind ja Mitarbeiterschulungen, urchristliche Mitarbeiterschulungen. Und was da der Apostel Paulus einem jungen Mitarbeiter als Ratschlag, als Leitlinie mitgibt, das hat ja für uns eine ganz wichtige Bedeutung, Treue bis zum Ende überschrieben. So ermahne ich dich inständig vor Gott und Christus Jesus, der da kommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten. Und bei seiner Erscheinung und seinem Reich, predige das Wort, stehe dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit, weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre, denn es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Gelüsten werden sie sich selbst Lehrer aufladen, oder genauso einfach sagen, nach ihrem Geschmack, nach denen ihnen die Ohren jucken und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zukehren. Du aber sei nüchtern in allen Dingen. Leide willig, tu das Werk eines Predigers des Evangeliums, richte dein Amt redlich aus, denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Hinscheidens ist gekommen. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten, hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Es ist jetzt weit über 300 Jahre her, da wurde dem berühmten Gelehrten Galilei der Prozess gemacht. Er hat ja eine revolutionäre Entdeckung gemacht, dass nicht die Erde, sondern die Sonne im Mittelpunkt des Planetensystems steht. Und dass also nicht die Sonne um die Erde kreist, sondern die Erde um die Sonne. Man hat diesen Galilei gedemütigt, man hat ihn unter Druck gesetzt und schließlich vor Gericht gestellt, weil man nicht wollte, dass er seine Erkenntnis weiter verbreitet. Und da ist überliefert, dass er dort diesen berühmten Satz gesprochen hat, den jeder von Ihnen kennt. Und sie bewegt sich doch. Das ist der Trotz dessen, der es weiß. Und er sagt, die Wahrheit kann man nicht unterdrücken. Und ich werde die Wahrheit sagen und die Wahrheit ist stärker. Auch wenn 99,9% der Menschen anders denken, die Wahrheit muss auf den Tisch und die Wahrheit wird siegen und die Wahrheit hat Kraft. Und das macht mir Eindruck, weil genau dasselbe Paulus sagt. Die Wahrheit muss man unerschrocken und freimütig zu jeder nur möglichen Zeit bekennen und aussprechen. Auch wenn alle gegen uns stehen, auch wenn alle widersprechen, auch wenn sie uns mundtot machen wollen, Christen brauchen Courage. Sie müssen reden. Sie müssen den Mund auftun. Und das sagt Paulus als ein Testament. Sie wissen doch, was ein Testament ist. Das letzte Vermächtnis eines Sterbenden. Er steht doch vor der Hinrichtung. Es ist der Abschiedsbrief an seinen jungen Mitarbeiter. Und da schärft er ihm noch das ein, was entscheidend wichtig ist für eine Christengemeinde. Timotheus, wenn du das nicht beachtest, dann wird die Kirche weggefegt. Die Kirche Jesu Christi geht nicht zugrunde, wenn das Geld knapp wird. Und die Kirche Jesu Christi geht nicht zugrunde, wenn Mitarbeiter fehlen. Aber die Kirche Jesu Christi geht unter, wenn Christen nicht mehr freimütig evangelisieren. Und das Wort weitersagen bei jeder nur sich bietenden Gelegenheit. Und das drückt so schwer auf der Seele des Paulus, das spürt man doch diesen Brief ab. Ich werde jetzt schon geopfert, die Zeit meines Hinscheidens ist nahe. Aber gar keine persönliche Wehmut, nicht diese belanglosen Albernheiten, die wir da oft empfinden, wenn wir dran denken, dass wir Abschied nehmen müssen. Ihm geht es nur darum, das Allerwichtigste mitzuteilen und darauf aufmerksam zu machen. Timotheus, bleib dabei, tritt fest auf, sag, was gesagt werden muss, bleibe beim Wort Gottes und nichts anderes. Das ist die Mitte der Gemeinde Jesu. Und ich will dir sagen, und es liegt ihm wirklich so auf dem Herzen, dass er es nur so übermitteln kann. Jetzt habe ich wieder drei Teile und der erste Teil wäre, das ist der wichtigste Lebensinhalt. Ich weiß jetzt nie, was Ihr Lebensinhalt ist. Jetzt, wenn es Frühling wird, wieder im Garten schaffen, sagt, das ist mein Leben. Oder Ihre Familie oder Ihr Beruf. Oder Geldanlagen, kann ja im Moment auch ganz interessant sein. Wo ist Ihr Lebensziel? Was haben Sie vor, mit Ihrem Leben zu machen? Beim Paulus kann ich es ganz einfach sagen, was er wollte. Vorhin in der Schriftlesung hat er es als Lebensziel auf einen Nenner gebracht. Ich möchte, dass etliche gerettet werden. Wenn Sie mich fragen, würde ich sagen, ich möchte, dass einige mit mir in den Himmel kommen. Davon reden wir, davon predigen wir, darum machen wir Besuche, das ist der ganze Dienst, das ist mein Lebensinhalt. Und dazu muss man reden, man muss es anderen sagen. Wo machen Sie denn das? Wo sagen Sie den anderen, was nötig ist, damit sie gerettet werden? Christen haben ja eine eigentümliche Scheu anderen gegenüber, etwa wenn man zusammensitzt beim Gespräch, von ihrem Glauben zu reden. Sie können leicht über Fußballvereine reden, selbst über Kirchenprobleme und Steuerfragen, über alles kann man eigentlich reden. Heute ist alles enttabuisiert. Heute reden selbst manche Leute selbst über Intimes sehr unerschrocken. Aber das mit dem Glauben, da haben wir alle eine schwere Zunge. Wir sind alle gehemmt und wir gehen so gerne auf Tauchstationen, wollen das nicht aussprechen. Wir genieren uns. Warum genieren wir uns eigentlich an Jesus? Jesus hätte Grund, doch sich an uns zu genieren. Und auch in unseren Kirchen und Gemeinden rümpft man oft die Nase, wenn es um Mission und Evangelisation geht. Nur gesellschaftlich anerkannt ist, wenn es um Entwicklungshilfe geht. Aber Mission und Evangelisation, möchtest du denn einen anderen bekehren? Nein, ich möchte einem anderen sagen, was im Evangelium so eindeutig drinsteht. Die Wahrheit. Und da ist besonders schwer, dass in unseren Tagen das Wort Gottes gar nicht mehr eindeutig ist. Da haben manche dran rumgefummelt und rummontiert und so sagt man, das ist ja gar nicht mehr klar, was heißt eigentlich Wort Gottes? Ist wirklich nicht mehr klar? Wissen Sie, was das apostolische Wort ist? Und die Gebote Gottes heiliger Willen, der kann nicht verändert werden nach der Ansicht der Menschen. Warum können wir denn nicht drüber reden? Darum mahnt Paulus den Timotheus inständig, ich ermahne dich inständig, so steht es im Vers 1. Und das ist nicht bloß der Druck eines Freundes. Jetzt meinen Sie doch bitte nicht, das ist ein Tick von mir, steht doch hier. Sie müssen das Evangelium sonst einfach als ein Märchen erklären, das kann man tun. Aber wenn Sie sagen, dass das Neue Testament für Ihr Leben verbindlich ist, dann steht es hier, ich ermahne dich inständig vor Gott. Und dann sagt er, im Blick auf den jüngsten Tag, den gibt's, wo wir Rechenschaft ablegen müssen über jedes unnütze Wort, das wir geredet haben. Bei der Erscheinung Jesu Christi und seinem Reich, da bitte ich dich, inständig, sagt Timotheus, jetzt rede doch das Wort, predige es, zur Zeit und zur Unzeit. Man muss es tun, man muss es tun. Das ist nicht auf Hauptamtliche beschränkt, für die gilt es besonders, aber es ist Christenpflicht, allgemeine Christenpflicht. Paulus benutzt hier einen Sprachgebrauch, den die Juristen damals hatten im griechischen Umfeld. Das war vor dem Gericht, wenn einer unter Eid eine Erklärung abgeben musste. Das war's. Und Paulus sagt, ich sage das jetzt dir in dieser letzten gültigen Verantwortung, die ich für dich habe. Du musst zur Zeit und zur Unzeit das Wort predigen. Was meint das eigentlich, zur Zeit und zur Unzeit? Er meint ja nicht, dass wir nicht auch ein bisschen vernünftig sein sollten, wenn wir mit anderen reden. Manche meinen, jetzt dürfen wir denen gerade das alles um den Kopf schlagen. Das ist ja nicht gemeint, sondern überwinde deine Hemmnisse. Die liegen doch in uns. Vor ein paar Tagen habe ich zu einem Mann gesagt, den ich einladen wollte, der noch nie den Weg hergefunden hat, habe ich gesagt, ich glaube, in unserer ganzen Gemeinde hat niemand so Heimweh nach Gott wie Sie. Na, da kann es bedächtiger, Sie könnten recht haben. Aber er findet trotzdem den Weg nicht. Und das ist so wichtig, dass wir sagen, bei jeder sich bietenden Gelegenheit, gehen Sie mal drauf zu, Sie würden überraschende Erfahrungen machen. Sagen Sie es mit Liebe, sagen Sie es nett, sagen Sie es freundlich, aber sagen Sie das Wort, predigen Sie es und überwinden Sie Ihre Scheu, die liegt doch in Ihnen. Heute sind ja Schulungen stark in Mode, Mitarbeiterschulungen, und in Amerika hat man auch so ein Heftchen gehabt, das hat mir immer am meisten gefallen. Da war kurz erklärt, wie macht man einen Besuch. Und da war also erzählt, wie man sich vorstellt an der Glastüre und wie man dann so die ersten Worte findet, wenn man über das Wetter redet oder über den Kanarienvogel oder haben Sie mal einen schönen Teppich. Und dann hieß, nach 5 Minuten müssen Sie beim Wesentlichen sein. Was ist das Wesentliche? Schlagen Sie um, und er war umgeblättert und dann war ein leeres Blatt. Und da stand, hier trage jeder selbst ein, was ihm das Wichtigste ist. Ich möchte Sie fragen, was ist Ihnen das Wichtigste am Wort Gottes? Wäre sicher gut, wir würden jetzt einen Zettel durch die Reihen geben, sagen 5 Minuten Stille und Sie schreiben es auf den Zettel, was Ihnen das Wichtigste ist. Ich könnte es von mir jetzt sagen, wenn Sie es wissen wollen. Predige das Wort. Was meint er denn mit diesem Wort? Was ist mir das Wichtigste? Dass das Wort in mir alle Unvollkommenheit aufdeckt, alles Böse, gnadenlos, ein unbequemes Wort. Dass dieses Wort mich tröstet und mich gerecht macht. Dass dieses Wort mir Freude schenkt. Das ist die Mitte des Wortes zu allen Jahrhunderten, und das kann niemand verschieben. Jesus Christus für meine Sünden in den Tod gegeben, auferweckt von Gott und lebt und will heute in mir Wohnung machen. Predige das Wort zur Zeit und zur Unzeit, sag's weiter, unerschrocken, kühn, ohne Angst und ohne Scheu. Also, der evangelistische Dienst ist wichtig, und nicht, dass Sie meinen, in der Kanzel, wir freuen uns, wenn wir in diesen nächsten Tagen auch wieder Vorträge hier in unserer Kirche haben. Die meisten Menschen sind durch das persönliche Lebenszeugnis, das so gesprochen wurde, in der Arbeitspause oder in der Straßenbahn oder so, zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Das Lebenszeugnis, das Alltagszeugnis, wo man da redet. Predige das Wort. Und selbst wenn einmal eine Predigt nicht so sein sollte, wie Sie es erwartet haben, und Sie enttäuscht sind, dann reden Sie mit dem, Sie gerade so auf dem Nachhauseweg sind. Und dann sagen Sie dem das Wort. Das ist Ihr Amt. Sagen Sie so, dass er es verstehen kann, dass er glauben kann. Ich würde immer gern das Wort mehr mit Charme und mehr spaßig erzählen, aber wahrscheinlich kann man es gar nicht bloß mit Witzen erzählen, weil ein Ernst drüber liegt und weil eine Entscheidung Not tut. Das wichtigste Lebensinhalt war unser erster Punkt. Zweitens, das geht vielen auf die Nerven. Das geht vielen auf die Nerven. Paulus sieht ja schon Zeiten heraufkommen. Die Zeiten, die kommen werden, und die Zeiten sind gekommen und die Zeiten sind da, wo das Wort Gottes nicht mehr in der Mitte der Gemeinde steht. Es werden Zeiten kommen, da wünschen sich die Leute als anspruchsvolles Publikum etwas anderes. Sagen, Wort Gottes, das haben wir schon gehört, kennen wir seit Kindertagen, jetzt wollen wir Neues hören. Neues. Was wollen Sie Neues hören? Neue Lehren. Es gibt ja aber keine neuen. Aber Sie wollen Neues. Sie wollen haben, was prickelt, das, was in den Ohren juckt, das, was kitzelt, das, was sie mehr in Erregung setzt. Da kann man ja allerhand machen. Warum denn nicht? Warum soll man es denn nicht schöner machen? Und Ihre Sitzbank könnte ja auch ein bisschen bequemer sein. Man kann ja viel tun. Man kann ja auch mit allen möglichen Instrumenten Musik machen und Lieder. Und es gibt ja alle Stilrichtungen und Formen. Aber da geht es ja noch um viel mehr. Die Leute wollen etwas haben, was dieses Wort verdrängt, was ganz anders ist. Da wollen sie die gesunde Lehre nicht mehr hören. Was ist eine gesunde Lehre? Dass das Wort Gottes uns unterweisen kann zur Seligkeit. Ganz schlicht zeigt, was böse ist, was geändert werden muss, was nötig ist, um das Heil zu ergreifen. Was ist das Kennzeichen dieser neuen Zeit? Dass sie viele Lehrer wollen. Ganz begeistert, da gibt es viele, viele. Vielleicht ist das auch ein Druck immer wieder. Ich spüre ja auch den Druck. Man muss doch den Menschen entgegenkommen, damit sie es besser verstehen. Aber wenn es am Wort eine Verfälschung und eine Veränderung gibt, dann kann es nicht mehr sein. Wenn man, um den Menschen zu gefallen, die Wahrheit des Wort Gottes auch bloß kaschiert, kann es nicht richtig sein. Und darum ist der Erfolg sicher gar nie wesentlich. Paulus hat nie nach dem Erfolg gefragt, sondern nach der Treue. Wissen Sie, und das kann man immer nur so unterstreichen, die Urchristengemeinde war ein kleines Häuflein von Menschen. Ich weiß gar nicht, wie viele das waren. Es waren sicher unter 100 nach Ostern. Aber sie haben treues Wort Gottes weitergegeben. Darum ist das wie ein Feuer über den ganzen Mittelmeerraum gelaufen. Und jetzt wissen Sie, warum unsere Kirchen heute schwach sind. Weil sie das Wort Gottes nicht treu bewahren. Da liegt die ganze Not. Wir wollen Erfolg, wir laufen den Menschen nach und wundern uns, wenn das nachher niemand mehr haben will, wenn es jedem leer ist, vielleicht kurze Zeit noch, irgendwelche Albernheiten, die da noch interessant sind, die noch Schlagzeilen in den Zeitungen. Ist doch wichtig, gar nicht wichtig, ob man Pressehäuser hat und wie das Erscheinungsbild ist und wie die Kritik der Leute lautet, sondern sei du treu, Timotheus. Es kommen Zeiten, da will man nach seinen Gelüsten, nach seinem Geschmack, nach seinem Empfinden die Predigt zurechtstutzen. Bleibe du sei nüchtern. Mach du die ganzen Gefühlsträume nicht mit. Oder was heißt nüchtern sonst? Sei nicht besoffen. Man kann in Religion besoffen sein und abheben. Und wenn man dann wieder auf den Boden kracht, dann ist alles kaputt. Leidewillig, richte dein Amt redlich aus. Wie oft haben durch die Jahrhunderte hindurch Christen immer wieder das Evangelium gemeint, sie müssen es stromlinienförmig anpassen. Zeitgemäß, rationalistisch, modernistisch, idealistisch, sozialistisch. Man kann es an alle Erwartungen der Menschen anpassen, es war ein Verrat am Evangelium. Und das schlichte Wort Gottes blieb immer das, was durch die Herzen drang. Heute am Sonntag Reminiscere haben wir einen Gedenktag. Fast hätten wir es vergessen. Wissen Sie welchen? Den Gedenktag an die Märtyrer. In den letzten 3 Jahren sind allein in Saudi-Arabien 329 Christen in Haft gekommen, weil sie an Bibelhausversammlungen teilgenommen haben. Und man könnte jetzt die Linie fortsetzen, was gegenwärtig in China geschieht. Im Iran, 50 evangelische Christen sind in den letzten 2 Jahren in Ägypten von radikalen Moslems ermordet worden. Ja, warum denn? Doch nicht, weil sie so aus dem Gesicht gucken, sondern wegen des Evangeliums. weil sie das Wort gepredigt haben zur Zeit und zur Unzeit. Und das war doch das Kennzeichen dieser Märtyrer, dass sie gesagt haben, dein Wort, Herr, nicht vergehet, es bleibet, und ich will es weiter sagen, und ich muss es sagen, ich will nicht schweigen. Natürlich wollen wir tolerant sein, wollen doch keine Religionskriege. Aber wir können auch in einer islamischen Umwelt nicht die Wahrheit von Jesus, dem Gottessohn, verschweigen und dass Gott der Vater sein will, wie es uns Jesus verkündigt hat. Wir müssen es verkündigen und bekennen. Darum sagt das Paulus so dringend, ich fordere dich auf, ich ermahne dich vor dem jüngsten Tag, du musst es sagen, auch wenn es dein Leben kostet. Und das ist bei uns sicher nicht ganz so gefährlich und trotzdem erfordert es viel Mut, wenn ein junger Christ beim Bund ist, dass er nicht schweigt. Und wenn er in einer Gesellschaft steht, die völlig verkehrt ist und keine Werte mehr kennt, dann wird man sicher auch durch Leserbriefe durchgeschmiert. Mach doch nichts. Sei du willig, ein Bote des Evangeliums. Wir haben eine Frohbotschaft zu bringen, nichts zum Miesmachen, eine Lebensbotschaft. Vor 200 Jahren wurde in Thorn das Blutgericht gehalten. Bürgermeister Rösner und 11 seiner angesehensten Leute wurden grausam hingerichtet aus Glaubensgründen, und da hat man kurz vor der Hinrichtung noch versucht, mit Gehirnwäsche diesen Bürgermeister Rösner umzustimmen. Und dann sind sie in seine Zelle reingegangen und haben auf ihn eingeredet. Er wurde fast verrückt an diesen. Und dann hat er plötzlich gerufen: Meinen Kopf könnt ihr ja haben, aber mein Herz gehört Jesus. Das ist ein Märtyrer. Und wenn wir den Geist haben, dann wissen wir, was zu tun ist. Und wir wissen, dass wir damit anderen auf die Nerven fallen, aber wir müssen es tun um des Evangeliums willen. Die sagen, der wäre ja ganz nett, wenn er nicht bloß so wahnsinnig verbohrt wäre in sein evangelistisches Mühen. Wollen wir sein. Da ist unser Herz. Noch ein letztes, man darf sich auf die Belohnung freuen. Man darf sich auf die Belohnung freuen. Jetzt kriegen manche schon Gänsehaut, wenn ich von Belohnung rede. Sagen, hör mal, steht das nicht im Widerspruch zu deiner Schriftlesung? Und wir machen das alles doch nicht, um einen Lohn zu kriegen. Ich schätze Ihre Großmütigkeit sehr. Und Sie sagen, das ist alles unverdient und so. Auch das ist richtig. Wissen Sie, dass mit der Belohnung, sagt ja ausgerechnet der Apostel, der die Lehre allein aus Gnaden in die Mitte gerückt hat, Paulus. Der spricht, dass wir eine Belohnung kriegen. Und deshalb, Sie müssen es richtig hören, das stimmt, das ist alles ganz aus Gnaden. Und trotzdem gibt es eine Belohnung. Am jüngsten Tage können wir nur sagen, Herr, wir sind es nicht wert, was du an uns getan hast und dass du uns diesen Riesenberg an Schuld abgetragen hast. Es war wunderbar, was du an uns getan hast. Du hast uns geheiligt durch dein Blut. Es war immer nur deine Macht und deine Kraft. Und trotzdem sagt der Herr, hoffentlich sagt er es zu ihnen, ei, du frommer und getreuer Knecht, du bist über wenigem getreu gewesen, ich will dich über viel setzen. Mein lieber Sohn, meine Tochter, da wird von der Krone gesprochen, von der Krone der Gerechtigkeit. Ja, die haben wir nicht verdient und trotzdem kriegen wir sie. Jetzt ist der Gipfel da, der Belohnung. Nicht unverdient und die Krone. Sie sehen es doch bei den Weltmeisterschaften, wie das ist. Feierlicher Augenblick, da marschieren die ein und dann wird die Nationalhymne gespielt, dann werden die Flaggen hochgezogen und so. Siegerehrung. Und Paulus spricht von der Siegerehrung. Ja, warum ehrt Jesus uns? Wir sind es doch nicht wert, wo wir täglich die Menge unserer Sünden sehen. Und doch sagt der Herr, es soll offenbar werden, was meine Gerechtigkeit wirken konnte. Und darum ist auch das nie vergebens, was wir für ihn tun. Auch die Gnade will nicht vergeblich sein, sondern sie will Frucht schaffen. Philipp Friedrich Hiller hat uns ja das schöne Lied geschenkt. Ich will streben nach dem Leben von meinem Eifer. Und da heißt es am Ende, dort wird's tönen bei dem Krönen. Gott ist, der es schafft. Herrlich. Dass Gott am Ende auch noch diesen Triumph uns schenkt und sagt, das war's. Und Paulus sagt, ich habe mich in einer Treue ohnegleichen auf dieses eine Ziel festgelegt. Das war mir so wichtig, zu reden. Wie hat er es getan? Jesus hat es noch vor Pilatus bekannt, das treue Bekenntnis. Paulus hat es noch vor den Landpflegern, die spotteten und grinsten in Caesarea, im Kaiserspalast noch getan. In Rom hat er es noch tun dürfen. Sagt, ihr müsst tun bei jeder nur sich bietenden Gelegenheit. Und das ist das, was letztlich von unserem Leben zählt, was Frucht hat, was Bestand hat. Wenn wir mal am jüngsten Tag dabei sind, nein, das ist hoffentlich nicht mehr die Rede von all den Dingen, die Jesus vergeben hat. Die sind weggewaschen, die sind versenkt in des Meeres Tiefe. Da bekümmert uns nur eins, Menschen, die mit uns gegangen waren und die es nicht begriffen haben, welche Entscheidung heute Not tut, weil wir es ihnen nicht klar gesagt haben, obwohl es das Evangelium klar sagt. Ob wir uns in der Ewigkeit dann überhaupt freuen können, auch wenn wir gerettet sind und die anderen, die uns so sehr nahe am Herzen standen, nicht dabei sind. Und welche Freude wird das sein, wenn wir andere haben durch unser schlichtes, kümmerliches Wort mit hineinführen dürfen in diesen Reichtum des Lebens. Amen.